4, Vers 4. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Ich möchte mich heute jetzt nicht mit den Fabeleien beschäftigen, das machen schon viel zu viele, sondern ich möchte mich mit der gesunden Lehre beschäftigen. Was meint Paulus hier mit der gesunden Lehre und was verstehen wir heute unter der gesunden Lehre? Nun, zum einen meint Paulus natürlich das Alte Testament, der Teil der Bibel, der zum Zeitpunkt, als er diesen Brief schrieb, schon vorlag. Und zum anderen das Evangelium von Jesus Christus. Das erwähnt er oft in seinen Briefen. Zwar, denke ich, war wohl noch kein Evangelium zum Zeitpunkt, als er den Brief schrieb, niedergeschrieben, aber die Taten und Worte und Reden Jesu wurden von Augenzeugen weitergegeben, besonders von den Aposteln und waren Paulus auch bekannt. Das Alte Testament war für Juden, später auch für Judenchristen und dann für Christen eine verbindliche Glaubensgrundlage, denn seine Worte galten als von Gott inspiriert. Es gibt zwei Bibelstellen im Neuen Testament, die das besonders deutlich machen, die will ich mal vorlesen. Das ist der 2. Timotheusbrief 3,16. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Und der 2. Petrusbrief 1,21. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die Menschen im Auftrag Gottes geredet. Die ersten Gemeinde, die Urkirche, wenn man mal so nennt, ging davon aus, dass auch Gott weiterhin Menschen inspirierte, seine Weisungen, seine Gedanken niederzuschreiben. Und so wurde in einer langen Zeit der Prüfung schließlich auch der Kanon des Neuen Testaments festgelegt. Und das Neue und das Alte Testament, also die Heilige Schrift, das ist das, was wir heute als gesunde Lehre bezeichnen würden. Das ist auch von allen christlichen Konfessionen, Gemeinden so anerkannt. Damit könnten eigentlich die Ausführungen zu diesem Thema enden. Nun bin ich Katholik, ihr seid Baptisten und das sind nur zwei von über 300 christlichen Kirchen, Gemeinden, Verbänden, Gemeinschaften. Hinzu kommt noch eine unübersehbare Zahl von Freikirchen, die keinem Verbund oder keinem Verband angehören. Und obwohl alle die Bibel als Glaubensgrundlage haben, gibt es doch zum Teil große Unterschiede in ihren Lehrauffassungen. Ja, diese Unterschiede, die gehen sogar bis in die einzelnen Gemeinden hinein. Warum ist das so? Nun, da gibt es einige Gründe, auf die ich eingehen werde. Das erste ist die Tatsache, dass die Bibel ohne Satzzeichen geschrieben worden ist. Die ist also in einem Stück geschrieben und man hat weder Komma noch Punkt gesetzt. Und so ist es halt dem Einzelnen überlassen, wo er diese Satzzeichen setzt. Und allein das Setzen eines Kommas hat oftmals schon große Auswirkungen auf das, was die Leute in der Bibel, in der Aussage der Bibel zu erkennen glauben. Ich will da ein Beispiel machen. Das ist den Satz, den Jesus am Kreuz zu dem mitgekreuzigten Verbrecher sagt. Da übersetzt die reformatorischen Kirchen übersetzen das in der Regel so, beziehungsweise setzen das Komma so: Ich sage dir heute, Komma, du wirst mit mir im Paradiese sein. Aus dieser Kommasetzung folgt dann, dass die evangelischen Kirchen, die reformatorischen Kirchen davon ausgehen, dass ein Mensch, der gestorben ist, nach dem Tod in einer Art Dämmerschlaf verfällt und dann am jüngsten Tag aufersteht und die Gläubigen dann Gemeinschaft mit Gott haben. Die katholische Kirche, der ich angehöre, die setzt das Komma anders und zwar wie folgt: Ich sage dir, Komma, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Sie legt diese Stelle dann so aus, dass ein gläubiger Mensch, der ohne schwere Sünde gestorben ist, direkt nach dem Tod Gemeinschaft mit Gott hat. Und sie sagt dann weiterhin, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft der Heiligen, wie wir sie ja im Glaubensbekenntnis immer reden, umfasst nicht nur die Gläubigen hier auf der Erde, sondern auch schon die, die beim Herrn sind. Aus dieser Kommasetzung resultiert im Wesentlichen die in weiten Teilen der katholischen Kirche praktizierte Heiligenverehrung. Also ihr seht, welch große Auswirkungen nur das einfache Setzen eines Kommas hat. In dem Fall ist es nicht allzu schlimm, weil die Grundaussage die gleiche ist. Die Grundaussage dieses Verses lautet, Gott ist barmherzig und der Glaube an Jesus rettet. Das ist das Wichtige, was in dem Vers steht. Das andere ist halt, da denkt man sich aus, was passiert nach dem Tod. Wesentlich problematischer ist die zweite Stelle, auf die ich jetzt eingehen werde. Die resultiert nicht aus einer Kommasetzung, sondern aus unterschiedlichen Möglichkeiten der Übersetzung. Das Alte Testament ist ja in wesentlichen Hebräisch, Teilen auch Aramäisch geschrieben, das Neue Testament in Altgriechisch. Das heißt, damit wir es jetzt hier verstehen können, vielleicht sind einige drunter, die diese Sprachen beherrschen, ist es was anderes, aber damit wir es verstehen können, muss es ja übersetzt werden. Und dann komme ich nochmal auf die Stelle in 3. Timotheus 3,16. Bis vor 50 Jahren ist diese Stelle immer wie folgt übersetzt worden: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Mit dem Aufkommen einer moderneren Theologie, und modern ist man ja nur, wenn man was Neues macht, hat man diese Stelle anders übersetzt. Das sieht man auch an den Bibelübersetzungen. In den Alten ist es so übersetzt, wie ich das eben gesagt habe, im Neueren dann, wie ich es jetzt sagen werde. Dort wird dann übersetzt, alle von Gott eingegebene Schrift ist nützlich. Bei dieser Übersetzung wird dann gefolgert, nicht alle Schrift ist von Gott eingegeben, sondern nur Teile der Schrift sind von Gott eingegeben. Die sind, die von Gott eingegeben sind, sind natürlich inspiriert und absolut verbindlich, aber die anderen, das ist Menschenwort, das ist für uns ohne Bedeutung. So, die Folge könnt ihr euch natürlich schon denken. Man ist dann ja gezwungen festzulegen, was ist in der Bibel jetzt Menschenwort und was ist Gottes Wort. Und da kommt man natürlich zu völlig unterschiedlichen Auffassungen. Der eine sagt, das ist von Gott inspiriert, der andere sagt das und wieder ein dritter sagt nochmal was anderes. Diese Übersetzung, diese zweite Übersetzung ist vom Hebräischen zulässig, aber meiner Ansicht nach kann sie nur falsch sein. Denn zu was hat diese Sache geführt, dass man unterscheidet zwischen Gottes Wort und Menschenwort, zu Chaos und Unsicherheit? Und im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Also wenn der biblische Text so gemeint ist und es erzeugt Unordnung, wir sollten uns davor hüten, Abstriche an der Bibel zu machen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nicht nur ein Teil. Und wie gesagt, die Theologie ist ja in der Lage, heute alles zu machen, auch dann zu sagen, was von Gott eingegeben ist und was nicht. Die hat ein einziges Chaos erzeugt und das ist sicherlich nicht Gott gewollt. Also hüten wir uns davon, Abstriche an der Bibel zu machen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ein weiterer Grund ist natürlich die biblische Auslegung oder Exegese, wie man die bezeichnet. Da haben sich für mich gewisse Fragen gestellt. Die erste Frage, braucht es überhaupt eine Auslegung der Bibel, einer biblischen Exegese? Also das wird eigentlich von nahezu allen Kirchen, Konfessionen und Christen bejaht. Es gibt eine ganz geringe Anzahl von Christen, die vertreten so eine, strikte Auslegung der Verbalinspiration. Also bei denen ist eine Auslegung nicht notwendig. Es ist alles so, wie es doch steht. Es ist aber wirklich nur vereinzelt der Fall. In der Regel wird anerkannt, dass die Bibel auch der Auslegung bedarf. Und ich sage immer, Die Juristen sagen immer, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das soll also bedeuten, wir müssen nicht irgendwie groß herum diskutieren und was weiß ich machen. Ein Blick in die Bibel erleichtert die Wahrheitsfindung. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir im Neuen Testament eine Vielzahl von Auslegungen des Alten Testaments. Also es zieht sich fast durch das ganze Neue Testament durch dass die Aussagen des Alten Testaments ausgelegt werden. Die größten Exegeten, die uns im Neuen Testament begegnen, sind Paulus und Jesus selbst. Also beide legen über 40 Mal im Neuen Testament Textstellen des Alten Testaments aus. Die bekannteste Exegese von Jesus ist wohl die zwar im Wortlaut nicht vorliegt, aber die er den Emmausjüngern zukommen ließ. Also er war mit den Emmausjüngern ja unterwegs, eine lange Strecke, ich glaube, weiß nicht, 8 Kilometer sind das von Jerusalem nach Emmaus. Da braucht man schon eine gute Stunde. Und während dieser guten Stunde hat er ihnen anhand des Alten Testaments ausgelegt, dass das Alte Testament auf ihn hinweist. Also Exegese ist absolut biblisch, das muss man einfach sagen. Und die zweite Frage, die sich stellt, was brauche ich denn, um die Bibel auslegen zu können? Ist da ein Theologiestudium erforderlich? Sind intensive andere Studien erforderlich? Oder kann ich als biblischer Laie auch die Bibel auslegen? Wenn Sie Theologen fragen, würden die sagen, die meisten zumindest, ohne ein fundiertes Theologiestudium ist es nicht möglich, die Heilige Schrift auszulegen. Ganz Unrecht haben sie meines Erachtens nicht, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, jeder Christ ist in der Lage, das zu verstehen und auszulegen, was in der Bibel steht. Erneut ist ein Blick in die Bibel der Wahrheitsfindung sehr förderlich. Wir sehen es an den meisten Predigen und Reden Jesus. An wen richteten sich diese Predigen? Nicht an eine elitäre Clique, an die Pharisäer, Sadduzäer oder den Klerus, sondern ans Volk. Also nahezu alle Reden, die Jesus im Neuen Testament hält, da steht, er lehrte das Volk. Er fuhr raus mit dem Boot, das Volk strömte an den See und er lehrte es. Also ganz normale Menschen sind die Adressaten der Predigten und Reden Jesus. Die Briefe, die meisten Briefe, die im Neuen Testament stehen, sind auch nicht nur für einen elitären Kreis in der Gemeinde, vielleicht für die Gemeindeleitung oder für den Gemeindevorsteher gedacht, sondern die waren dazu gedacht, in der Gemeinde vorgelesen zu werden. Das heißt, sowohl Jesus als auch die meisten Briefschreiber des Neuen Testaments waren der Meinung, dass die Zuhörer, also das gemeine Volk, sage ich mal, durchaus versteht, was geschrieben und geredet worden ist. Und ich denke, wenn die das verstanden haben, können wir das heute auch verstehen. Ein kleines Aber, und da komme ich nur mal hin, dass die Theologen nicht ganz Unrecht haben. Das jüdische Volk war ein sehr religiöses Volk. Also quasi mit der Muttermilch haben die schon die biblischen, die alttestamentarischen Schriften aufgesogen. Von Kindesbeinen an ist ihnen die Tora und die anderen Schriften vermittelt worden, die jüdischen Bräuche, die jüdischen Sitten und alles. Das heißt, die waren theologisch sehr gebildet. Das ist bei uns zumindest mal in Bezug auf das Judentum in der Regel nicht der Fall. Also wir haben da nur so rudimentäre Kenntnisse von jüdischer Tradition, von jüdischem Leben, von jüdischen Gebräuchen. Und die sollten wir uns schon aneignen. Also zum Verständnis des Alten Testaments, aber auch von Teilen des Neuen Testaments, ist es meiner Ansicht nach schon sehr wichtig, sich diese Kenntnisse anzueignen. Dazu ist ein Theologiestudium sehr nützlich, aber auch nicht erforderlich. Also wir haben heute, wir leben in einer Zeit, in der wir in den Printmedien eine Menge Background-Informationen uns holen können. Wir leben in Zeiten des World Wide Web. Es gibt eigentlich nichts, was man im Internet nicht findet, wenn man nur lang genug dazu sucht. Das heißt, wir können uns auch autodidaktisch solche Kenntnisse aneignen, auch wenn wir also auf eine Bibelstelle stoßen und denken, wir können das gemeinsam können wir da nachlesen. Aber das würde ich schon jedem empfehlen. Ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, in diesem Jahr so mich ein bisschen mit Judaistik zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass das zum Verständnis der Heiligen Schrift wirklich sehr von Vorteil ist. Wir als normale Sterbliche, sage ich mal, haben gegenüber den Theologen aber in der Regel einen großen Vorteil. Die Theologen verlassen sich immer auf ihr Wissen, auf ihr Können, auf ihren Verstand. Und wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Das würde ich nie so drastisch ausdrücken, aber König Salomo schon, nämlich genau das sagt er in seinem Buch der Sprüche. Also Verstand allein, Wissen allein schließt uns die Schrift nicht auf. Und viele Theologen vernachlässigen das, was Grundvoraussetzung zum Verstehen der Heiligen Schrift ist, nämlich die Hilfe und den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist in meiner Ansicht nach, man kann die Bibel nicht verstehen, wenn man dem Heiligen Geist keinen Raum lässt, einem das Wort zu erschließen. Und hier liegt der große Vorteil von uns Laien, weil wir in der Regel, so habe ich das kennengelernt, uns wirklich darauf einlassen und den Heiligen Geist wirken lassen. Ich habe mal geguckt. Jetzt habe ich es mal aufgeschrieben. Also es gibt auch eine, hier habe ich es, ja. Ich habe mal geguckt, wie das so ist. Das Problem ist ja, wenn Sie sich die Glaubensgrundlagen, die dogmatischen Festlegungen bei uns, egal wo Sie sich anschauen, steht das überall. Ohne den Heiligen Geist ist ein Verständnis der Schrift nicht möglich. Das steht auch, ich habe es mal extra mal nachgelesen, es gibt eine Bekenntnisschrift der Baptisten in Deutschland, die nennt sich Rechenschaft vom Glauben. Und dort steht auch, dass eine Auslegung des Heiligen Schrift nur mit Wirksamkeit des Heiligen Geistes möglich ist. Das steht, Sie können jetzt in der katholischen Kirche, also Sie können das überall nachlesen, das steht überall. Das Problem ist nur, handeln wir auch danach. Dadurch, dass das dort steht, ist noch nichts gewonnen. Wir müssen auch danach handeln. Und ich glaube, da liegt der große Vorteil des gläubigen Menschen, für den die Bibel nicht ein wissenschaftliches Studienobjekt ist, sondern das Wort Gottes. Und der dann herangeht und sagt, was will mir dieses Wort sagen. Ich habe mal ein Interview gesehen, das war ein Mann, Müller hieß er. Ich weiß jetzt nicht mehr den Vornamen. Und der Satz hat sich in mir so eingebrannt. Der hat dann gesagt, am Ende des Interviews, wissen Sie, zu dem Interviewer, die Bibel ist viel zu wichtig, als dass wir sie nur Theologen überlassen dürfen. Das hat sich in mir so eingebrannt, hat gesagt, ja, da hat er irgendwie schon recht. So, wie soll eine solche Exegese aussehen? Was ist die Grundlage? Wie soll ich mich der Schrift nähern? Das ist eine schwierige Frage. Bevor ich überhaupt anfange zu lesen, gibt es für mich eine Grundvoraussetzung. Und zwar, dass wir unvoreingenommen die Schrift lesen. Das heißt, dass wir uns nicht schon eine Meinung gebildet haben und dann in der Bibel danach suchen, wo wird denn meine Meinung bestätigt? Sie werden, wenn Sie Meinung haben, immer irgendeine Bibelstelle finden, die Ihnen das bestätigt. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Man soll versuchen, unvoreingenommen die Schrift zu lesen, den Heiligen Geist bitten, was willst du mal mit dieser Bibelstelle sagen? Die Gefahr ist natürlich das, was rauskommt, was einem gar nicht gefällt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also als am Anfang so meiner Christenzeit, habe ich das völlig anders gemacht. Ich hatte eine Meinung und habe echt danach gesucht und bin dann auch fündig geworden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Man stößt dann manchmal auf Aussagen und denkt, oh, hätte ich besser nicht gelesen. Ne? Mark Twain hat einmal gesagt, wir bereiten nicht die Bibelstelle Probleme, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Ne? Also es kann auch was rauskommen, was einem nicht so gefällt. Aber dann, das müssen wir einfach riskieren. Also Unvoreingenommenheit, einfach die Bibelstelle lesen, ohne schon irgendwas sich Gedanken gemacht zu haben. So, welche Methoden, welche Grundlagen? Also Wikipedia führt 27 Exegese-Methoden auf. Ich habe mal irgendwann mal die Mühe, wollte mir mal die Mühe machen, mir die einzelnen Exegese-Methoden mal durchzulesen. Die sind meistens oft so wissenschaftlich, da haben sie, nachdem sie die dritte Seite gelesen haben, wissen sie schon nicht mehr, was auf der ersten zwei gestanden hat. Ich kann Ihnen auch nicht empfehlen, wie Sie rangehen sollen, ob Sie überhaupt irgendeine Methode verwenden sollen. Also ich habe für mich eine Methode gefunden, die auch die älteste überlieferte Exegese-Methode überhaupt ist. Die stammt von Origenes, einem Kirchenlehrer, der so Ende des 2. bis Mitte 3. Jahrhundert gelebt hat. Der sagt, es gibt den zweifachen Schriftsinn. Das erste, aber nur kurz gesagt, es ist zuerst einmal genau so gemeint, wie es doch steht. Das heißt, wenn es heißt, Jesus ruderte mit dem Boot hinaus aufs Meer, dann ist er mit dem Boot aufs Meer hinaus gerudert. Da brauche ich nicht noch große überlegen, was will uns dieser Bibeltext sagen. So, dann hat er gesagt, der zweite Schritt ist der, wenn ich jetzt mal eine Bibelstelle habe, die meiner auch überhaupt keinen Sinn macht, die auch vermeintlich im Widerspruch zu anderen Bibelstellen steht, dann muss ich nach dem geistlichen Sinn dahinter fragen. Das ist gar nicht mehr so oft der Fall. Also ich habe ein Grundstudium in Theologie, ein Fernstudium gemacht und habe mich danach entschlossen, da nicht das Aufbaustudium noch zu machen, weil ich da keine Zeit mehr investieren möchte. Es ist zum Teil, also ich glaube, die Schreiber der biblischen Texte wären heute selbst überrascht, was sie alles geschrieben haben. Ich könnte, so viel Zeit haben wir nicht. Es ist einfach nur furchtbar. Ne? Also, wie gesagt, für mich ist das sehr passend. Es ist erst mal genauso gemeint, wie es da steht. Erst mal, wenn es Widersprüche gibt, da fragt man mal, was könnte jetzt vielleicht hintergründig damit gemeint sein. Wie gesagt, ihr müsst selbst wissen, wie ihr an den biblischen Text herangeht. Das ist euch überlassen. Für mich gibt es eine Beurteilung, wie eine Exegese-Methode beurteilt werden kann. Und das ist das, sage ich mal, was hin rauskommt. Jesus sagt ja im Matthäus-Evangelium, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum schlechte Früchte und die schlechten Früchte ab ins Feuer unverbrannt. Also an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und da kann man schon mal gucken, welche Früchte bringt denn diese Exegese-Methode. Die Bibel selbst sagt uns schon einige Früchte, die sie bringen soll. 2. Timotheus 3,16, der Vers verfolgt uns. Die Bibel soll uns unterweisen, uns helfen, unsere Schuld einzustehen, wieder auf den rechten Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Nach Römer 15,4 soll sie uns ermutigen und trösten, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Und da können wir schon mal prüfen, wenn wir in irgendeinen Kontakt mit einer Exegese-Methode kommen, wie sind denn die Früchte? In der Theologie war es bis, na, sagen wir mal, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich üblich, dass mit mehreren Exegese-Methoden gearbeitet wurde. Und wenn sich dann unterschiedliche Erkenntnisse ergeben haben, dass man die innerhalb der Theologie zur Diskussion gestellt hat und vielleicht versucht hat, das miteinander zu harmonisieren. Das hat sich seit Mitte der 70er Jahre grundlegend geändert. Mitte der 70er Jahre, immer weiter fortschreitend, kam eine Exegese-Methode auf, die immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und heute eigentlich, ja, kann man sagen, die Exegese-Methode überhaupt ist. Das ist die historisch-kritische Methode. So nennt man die. Also es ist, die hat eine Vormachtstellung. Andere Exegese-Methoden spielen eigentlich kaum noch eine Rolle. So, da muss man sich natürlich fragen, wie sind die Früchte dieser Exegese-Methode? Und die Früchte, die ich wahrnehme, sind nicht die, die ich euch eben genannt habe, sondern Glaubenszweifel, Glaubensunsicherheit, Glaubensabfall, Chaos, Unordnung. Das sind diese Dinge. Die evangelische Kirche ist zuerst von diesem Virus befallen worden, weil die in Deutschland führenden Theologen aus der evangelischen Kirche kamen. Rudolf Bultmann zum Beispiel gilt so als einer der Väter der historisch-kritischen Methode. Dann hat dieser Virus aber auch die katholische Kirche befallen und ist jetzt auch dabei, die Freikirchen zu befallen. Und ich kann davor nur warnen. Also jede Exegese-Methode hat auch ihre positiven Seiten, aber ich halte die in ihrer Absolutheit wie gefährlich. Und ich will euch mal ein Zeugnis vorlesen von einer Studentin am Theologischen Seminar Elztal. Das ist, glaube ich, euer Seminar. Die hieß Anita Kupfermann. Ich habe das mal im Internet, wer es mal nachlesen will, auf bibelbund.de habe ich das gefunden. Sie beschreibt, was die historisch-kritische Methode mit ihr gemacht hat. Warnend möchte ich davon erzählen, wie die sogenannte historisch-kritische Bibelwissenschaft meine Glaubensbeziehung zu Gott und damit auch mein ganzes Leben negativ beeinflusst hat. Die Bibel wird bei dieser Methode nicht mehr als von Gott inspirierte Heilige Schrift, sondern als ein sich widersprechendes und fehlerhaftes menschliches Werk verstanden. Diese Herangehensweise an den Text der Bibel führt zumeist dazu, dass die geschichtliche Zuverlässigkeit der biblischen Berichte in Frage gestellt wird. Kurzum, die meisten Dinge, die die Bibel berichtet, seien in Wirklichkeit nie so passiert. Ich stürzte in eine tiefe und anhaltende Glaubenskrise und überlegte ernstlich, mein Christsein aufzugeben. Ich hatte keinerlei Bedürfnis mehr, in der Bibel zu lesen, geschweige denn, gemäß ihren Aussagen zu leben. Das ist schon erschütternd, was so eine Bibelexegese mit einem jungen Mensch machen kann. Also ich habe in diesem Studium immer so wir haben so Begleitzirkel gehabt, immer so auf einsamer Front mit meinen Ansichten gestanden. Also als wir uns über das Alte Testament unterhalten haben, war die Grundaussage, es ist nichts, was im Alten Testament geschildert wird, tatsächlich passiert. Das sind alles Lehraussagen, die uns zeigen wollen, Gott ist mit seinem Volk und hilft. Da habe ich nur mal die Frage gestellt, ja, woher habt ihr denn diese Erkenntnis? Wenn das alles nicht passiert, das haben wir ja gar keinen Hinweis, dass Gott für sein Volk da ist und ihm hilft. Da war dann großes Schweigen. Also es ist schwierig, das muss man einfach sagen. Schauen wir mal auf unsere Situation, Glaubenssituation in Deutschland. Es gab vor ein paar Jahren eine breit angelegte Untersuchung eines Meinungsforschungsinstituts unter Mitgliedern der evangelischen Landeskirche und der katholischen Kirche. Die wurden gefragt, glauben Sie an die Aussagen des Glaubensbekenntnisses? Es waren, glaube ich, 15 oder 14. Die hat man so gestückelt und hat dann zu jedem gefragt. Bei der evangelischen Landeskirche, bei den Mitgliedern, hat nur noch die Aussage, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, eine Mehrheit gefunden. Und das ist ja nicht nur Glaubenssache, sondern eine historische Wahrheit. Also das brauchen wir nicht, muss er glauben. Bei der katholischen Kirche waren es immer noch hin noch die Hälfte, aber die Kernaussage unseres Glaubensbekenntnisses, überhaupt unseres Glaubens, die Auferstehung Jesus Christus, hat auch dort keine Mehrheit gefunden. Und Paulus sagt, ist Christus nicht auferstanden, werden auch wir nicht auferstehen und unser Glaube ist nutzlos. Das ist beängstigend. Gut, ihr werdet euch vielleicht jetzt fragen, das ja, wissen wir, aber was hat das jetzt mit historisch-kritischer Methode und Exegese zu tun? Nun, bei den evangelischen Kirchen und auch bei der katholischen Kirche ist es so, dass dort nur Leute predigen, die ein Theologiestudium absolviert haben. Also ich darf in der katholischen Kirche nicht predigen. Und diese sind natürlich in ihrem Studium mit dieser historisch-kritischen Methode sehr stark konfrontiert worden. Und Paulus sagt im Römerbrief, so kommt denn der Glaube aus der Predigt. Also wenn die Leute, die den Glauben vermitteln sollen, selbst eigentlich kein Glauben mehr haben oder Zweifelnde sind, kann auch bei den Zuhörern nicht mehr viel ankommen. Und das ist hier wirklich, muss ich sagen, bei euch schon sehr gut. Zum einen kenne ich euren Pastor, an dem ist die historisch-kritische Methode Gottlob ohne Schaden vorbeigegangen. Und außerdem predigen bei euch Laien. So, das sind Leute, die aus dem tiefen Glaubensbedürfnis heraus predigen und ihre Gedanken, wie ich jetzt mit euch teile. Und das ist, finde ich, eine super Sache. Das ist auch ein Korrektiv für unsere Theologen. Ich meine, ich höre mir auch gerne Predigten von Leuten an, die ein tiefes theologisches Wissen haben. Die sind oft sehr inspirierend und da erfährt man Sachen, die wirklich toll sind. Also ich will jetzt hier nicht gehen Theologen, das hat auch seinen Platz, aber es ist gut, dass es auch das Korrektiv des normalen Gemeindemitglieds gibt. Und wenn das auch jemand ist, der einen Doktortitel in Theologie hat und der, was weiß ich, an welche Universität gelernt hat, immer das, was gesagt wird, selbst reflektieren und auch hinterfragen. Nicht einfach alles so als bare, auch die können irren. Auch ein Doktor der Theologie kann irren. Und dann ist es wichtig, dass die Gemeinde das reflektiert und ihm auch mal einen Background gibt. Der ist ja auch lernfähig. Und ich finde, das ist wirklich hier bei euch eine super Sache, behaltet das bei. Ja, komme schon zum Schluss. Etwas, was mir wichtig ist, was schon viel Unglück gebracht hat. Es gibt nur eine objektive Wahrheit in der Bibel. Das ist die, die Gott in sie hineingelegt hat. Wir alle haben unsere subjektiven Wahrheiten. Und es kann durchaus sein, dass unsere subjektive Wahrheit sogar mit dieser objektiven Wahrheit übereinstimmt, dass wir genau das erkannt haben, was Gott in die Bibel hineingelegt hat. Das muss aber nicht so sein. Wir können auch, wenn wir aufrichtig und von Herzen die Wahrheit in der Bibel suchen, sie vielleicht nicht finden. Das ist auch nicht schlimm. Also ich bin mir 100% sicher, dass Gott uns das nicht vorhalten wird. Der wird sagen, ja Christoph, du hast es ja wirklich mit Inbrunst und ach unvorhängig, aber du hast es halt nicht gefunden, aber gut. Ich sehe ja aufs Herz und nicht auf das, was im Endeffekt dabei herauskommt. Problematisch wird es nur, wenn wir unsere subjektive Wahrheit, sei es jetzt meine persönliche, als auch die meiner Gemeinde oder meiner Kirche oder Gemeinschaft, zur objektiven Wahrheit erheben. Das hat in der Vergangenheit, in unserer Kirchengeschichte, schon zu ganz schlimmen Dingen geführt. Also meine Kirche ist da auch jemand, der da Abbitte tun muss. Ja, es ist klar, Gemeinde muss wissen, wo stehe ich theologisch. Aber sie muss, auch der Einzelne muss sagen, das ist meine theologische Meinung. Du hast mir hier eine biblisch begründete andere Meinung geliefert. Das ist nicht meine, aber du könntest auch recht haben. So, wenn wir auf diesen Schritt kommen, das nicht hochzustilisieren und zu sagen, ich allein weiß, was Sache es ist. Dann ist schon wirklich viel gewonnen. Wir dürfen einfach auch wissen, dass wir die biblischen Aussagen falsch verstehen können, aber dann aber auch andere Meinungen zulassen dürfen. Das ist ganz enorm wichtig. Wir sind da innerhalb der Christenheit auf einem ganz guten Weg. Es wird heute vielerorts zwar gesagt, wir haben hier unseren festen Standpunkt, aber es kann auch eine andere Meinung richtig sein. Also behaltet das einfach, seid offen für das, was Gott euch durch die Bibel sagen wird. Bedenkt aber auch, dass die Erkenntnis, die ihr habt, falsch sein könnte und eine andere richtige habt. Und seid wirklich wachsam, dass es da nicht zu Zank und Streit kommt. Also wie gesagt, guckt in die Kirchengeschichte, es hat sich nur einer gefreut über diese Dinge, nur einer. Das ist der Widersacher, der hat sich ins Feuchte gelacht. Als Luther und Zwingli sich über das Abendmahl gestritten hatten, ging das so weit, dass die Lutheraner, Pastor und jemand, der Zwingli-Anhänger, sich auf offener Straße geprügelt haben. Und es so weit kam, dass der Fürst gesagt hat, wenn das so weitergeht, dann schmeiße ich euch alle raus. Ne? Also diese Auseinandersetzung, die muss man ruhig und sachlich anhand der Bibel führen und dann auch akzeptieren, dass es andere Ergebnisse gibt. Das ist wirklich wichtig. Man behält ja nur 10% von einer Predigt, wenn er das behaltet, ist viel gewonnen. Gut, danke.